Wie du schon an der Leinwand unser Thema siehst, wir reden eigentlich nicht so gerne über Kämpfe. Wir hätten es lieber, wenn alles friedlich wäre. Aber wir wollen uns nicht einfach etwas vormachen, sondern in der Realität leben. Und die Realität ist, dass es Konflikte gibt. In uns drin und auch um uns herum. Und wir damit umgehen müssen und uns verteidigen müssen. Aber dieser Kampf, von dem die Bibel redet, wird nicht mit herkömmlichen Waffen geführt, sondern mit geistlichen Waffen. Wir haben in unserer Bibellese schon 2. Korinther 10 gelesen und ich wiederhole daraus noch einmal die Verse 3 bis 5. 2. Korinther 10, dort heißt es, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Dies zeigt uns schon, worum es in dem Kampf hauptsächlich geht. Und viele hören einfach Kampfesterminologie und sagen, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Ich bin doch ein friedliebender Mensch. Aber Gott möchte auch nicht, dass wir auf andere dreinschlagen, sondern der Kampf ist gegen, wie es hier ausgedrückt ist, überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Was sind solche? Als ich die Woche zumindest zum Teil mit dabei war beim Bus, dann habe ich solche Gedanken gehört wie, ich bin nichts wert, ich bin kaputt, ich zähle nichts. Das wären Gedanken, gegen die wir gleich die Waffenrüstung Gottes gebrauchen. Ich habe auch gehört, ich bin Gott. Das wäre auch ein überspitzter Gedanke, der gefangen genommen werden muss unter den Gehorsam Christi. Ja? So, von daher die komplette Bandbreite, aber Gott zeigt uns, wie wir damit umgehen sollen und wir wollen das sehen in unserem Abschnitt in Epheser 6. Und lasst uns dazu Epheser 6 aufschlagen und zuerst die Verse 10 bis 12 lesen. Epheser 6, 10 bis 12, du darfst gerne deine Bibel aufschlagen und mitlesen, lese es aber auch vor. Epheser 6, Vers 10, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Wir wollen zuerst die Notwendigkeit des Kampfes betrachten. Wir kommen hier so langsam zum Ende des Epheserbriefes, den wir jetzt in den letzten Monaten betrachtet haben. Und er sagt, schließlich, was ich euch jetzt noch mitgeben möchte, ist Folgendes. Werdet stark im Herrn und in der Kraft seiner Stärke. So, er möchte uns mitgeben, wie wir bestehen können, nämlich wir können in Angriffen nur in der Kraft des Herrn widerstehen. Ich weiß, wir alle haben unterschiedliche Lebensumstände und der Herr führt auf unterschiedlichen Wegen zu sich selber. Bei mir waren das die ersten Verse, an die ich mich erinnern kann, als ich zum Glauben gekommen bin. Da sagst du, wie kommt man daraus zum Glauben? Weil es gezeigt hat, werdet stark in dem Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Weil die Welt lehrt dich immer, sei stark. Du musst es in dir, du musst dich durchsetzen. Du musst dich etablieren, du brauchst genug Selbstbewusstsein, du musst etwas erreichen. Du musst. Aber hier gibt es Gottes Anweisung und er sagt, werdet stark in der Kraft seiner Stärke. Und wenn du gleich schaust, auch die Waffenrüstung, es ist stets, nehmt, empfangt, ihr bekommt. Du musst die Stärke nicht selber aufbringen. Vielleicht sitzt du heute Morgen und sagst, ich schaffe es einfach nicht mehr. Ich kann nicht. Darf ich dir sagen von Gottes Wort, du musst nicht. Du nicht. Aber der Herr kann. Es stimmt, ich kenne nicht jeden persönlichen Umstand. Aber Gott weiß es. Und er sagt, ich bin genug. Wir haben in der Gebetszeit zitiert, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Frieden geben. Gott lädt uns ein, gerade wenn wir nicht können. Kommt, lasst euch ausrüsten. Gott möchte uns seine Kraft geben. Und hier sind gleich drei Ausdrücke. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Es ist seine Kraft, es ist seine Stärke, die er gibt. Und es ist ein passiver Befehl. Das ist eigentlich so ein bisschen widersprüchlich, ne? Also wenn wir Befehle geben, sagen wir immer, was du machen sollst. Aber befiehlt, werde stark. Und zwar nicht als Zukunftsform, also irgendwann werd mal stark, ja? Also fang so langsam mit dem Gewichtstraining an oder so, sondern lass dich stark machen. Werde stark in der Kraft seiner Stärke. Nimm das in Anspruch, was Gott uns gegeben hat. Lass dich von ihm ausrüsten. Und dazu sollen wir die Waffenrüstung Gottes in Anspruch nehmen, die genau auf diesen Kampf abgestimmt ist. Und dabei geht es nicht darum, die bösen Mächte anzugreifen, sondern ihren Angriffen nicht zum Opfer zu fallen. Wenn du nochmal hier schaust, was das Ziel ist, er sagt, Vers 10, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Und dann beschreibt er es ein bisschen weiter, gegen wen wir kämpfen. Vers 13, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Was ist das Ziel? Dass wir stehen, dass wir bestehen können, dass wir nicht umfallen. Sein Ziel ist nicht, dass wir alle anderen vernichten, andere angreifen und sie besiegen. Er sagt, ich möchte einfach, dass du bestehen kannst. Und ich gebe dir dafür die notwendige Ausrüstung. Die meisten von euch kennen das Gleichnis, das Jesus am Ende der Bergpredigt verkündet hat, wo er gesagt hat, ich vergleiche die, die jetzt meine Predigt gehört haben, mit zwei Arten von Männern, einem Weisen und einem Narren. Der Weise baut sein Haus auf das Fundament, auf den Felsen. Und die Stürme und der Regen und die Fluten kommen und schlagen gegen das Haus. Und was passiert mit dem Haus? Es bleibt bestehen. Der Narr aber, der baut auf Sand. Und der hat die gleichen Umstände, den gleichen Sturm, die gleichen Fluten, aber ein anderes Ergebnis. Sein Haus hält nicht. Also Gottes Zusage ist nicht, glaub an mich und du wirst keine Probleme haben. Du wirst immer gesund sein, du wirst reich werden. Das verspricht er nicht. Er sagt, pass auf, Stürme kommen, Fluten kommen. Also ein Mist. Das wollte ich ja eigentlich nicht. Aber die kannst du nicht ändern. Wir leben in dieser Welt. Aber er bietet uns ein Fundament. Das ja, Konflikte kommen. Ja, Krisen kommen. Aber ich muss nicht umfallen. Nicht, weil ich so toll bin. Nicht, weil ich so stark bin oder weil ich keine Fehler gemacht habe. Sondern weil Gott unser Fundament ist. Weil Jesus Christus sagt, ich halte dich fest. Das ist, was wir eben gesungen haben. Christus hält dich fest. Hält er dich fest? Er hält dich fest, wenn du dich ihm anvertraust. Ja? Wenn wir es selber versuchen, dann wird es nicht gelingen. Aber wenn wir sagen, hier sind meine Umstände, ich brauche dich, dann wird er uns helfen. Das Ziel ist also, den Anschlägen, und das Wort ist hier, den Methoden des Teufels widerstehen können. Ja, die Listen, sagt es in meiner Übersetzung in Vers 11, daher haben wir das Wort Methoden. In Jakobus 4, Vers 7 heißt es, unterwerft euch Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Wir können widerstehen. Wie? Wenn ich mich Gott unterordne. Und das ist mein Gebet für uns heute Morgen, dass ich sage, Gott, ich möchte mich dir unterordnen. Ich möchte hören, was du sagst. Und ich habe eben dieses Gleichnis von Jesus zitiert. Und erinnerst du dich, warum der eine der Weise war und der andere der Narr? Der Unterschied ist, beide hören Gottes Wort. Der Weise hört und handelt danach. Der Narr hört, aber lebt anders. Der weiß genauso viel, aber er lebt nicht danach. Und er sagt, der baut auf Sand. Der hat dieses Fundament nicht, der hat diesen Schutz nicht. Gott bietet es an, aber sagt, du musst es in Anspruch nehmen. Und ich greife hier ein bisschen vorweg, aber rede dann über eine Waffenrüstung. Ja? Ich habe heute Morgen noch überlegt, habe mit Will schon gesprochen, zu sagen, eigentlich ist es ziemlich heiß heute, vielleicht hätte ich auch ohne Jackett auskommen können. Und da habe ich gesagt, ich predige über Waffenrüstung, ich kann nicht einfach dann so im T-Shirt rumlaufen, das funktioniert nicht. Ein Soldat bei dem Wetter würde auch lieber sagen, hey, dieses ganze, die ganze Ausrüstung, die schussfesten Waffen, Westen, ja, die würde ich lieber ablegen. Die sind schwer, die sind schweißtreibend. Ja, aber im Kampf willst du sie haben. Und Gott sagt, wir brauchen seine Waffenrüstung, damit wir ausgerüstet sind. Aber er macht auch deutlich, unser Kampf ist nicht gegen Menschen, sondern gegen geistliche Mächte. Du sagst, ja, aber du kennst meinen Chef nicht. Oder du kennst meine Familie nicht. Das sind meine Feinde. Biblisch, nein. Manchmal lassen die sich vielleicht vom Feind gebrauchen. Aber wir müssen verstehen, andere Menschen sind genauso wie wir. Geschöpfe Gottes mit ihren Macken, mit ihren Fehlern. Und manchmal reagieren sie sündhaft, wie wir auch. Er sagt, der Kampf ist nicht dagegen, sondern der Kampf ist, dass wir richtig vor Gott stehen, in unseren Gedanken das richtig angehen. Menschen sind nicht unsere Feinde, sie werden höchstens vom Feind benutzt. Und der Teufel versucht uns einzuschüchtern. Aber wir haben einen guten Hirten. Will hat das vorhin schon zitiert in 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Aber wir dürfen sicher sein, wir haben die Ausrüstung von Gott. Er kann uns nichts anhaben. Und so heißt es dann hier in Vers 13, was wir schon gelesen haben, hier ist die Lösung. Ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Was ist gemeint mit dem bösen Tag? Und viele denken so, okay, der böse Tag, also wenn es richtig schlimm wird oder vielleicht das Gericht, irgendwie das Endgericht, der Tag am Ende. Die Bibel redet häufig vom letzten Tag oder den letzten Tagen, die Gerichtstage, aber dafür benutzt es nie böse Tag. Tag des Gerichts, ja. Wir hatten vorher schon in Epheser gelesen, in Epheser 5, Vers 16, dass wir die Zeit auskaufen sollen, denn die Tage sind böse. Ich glaube, er meint nicht einen spezifischen Tag, ich gebe euch die ganze Waffenrüstung, ich sage euch das, für den einen Tag, wo es mal böse wird. Sondern wir leben in einer sündhaften Welt und wir leben in einer bösen Zeit. Aber wir sollen die Waffenrüstung gebrauchen, damit wir auch dann stehen bleiben können. Alle Tage sind böse, aber Gott ist alle Tage gut. Und er hat uns alles gegeben, was wir brauchen, aber wir müssen es auch anwenden. Und die größte Gefahr besteht darin, wenn wir stolz werden und meinen, ich brauche das nicht. Ich komme auch sehr gut ohne das aus. Ja, diese ganze Rüstungszeug, das ist mir zu kompliziert. Ich bin halt so. Wir können es ohne das versuchen, aber wir fallen schnell den Angriffen zum Opfer. Denn wir können die Angriffe nicht verhindern. Aber mit der Rüstung müssen wir ihnen nicht erliegen. Wir müssen nicht aufgeben. So hat auch Jesus den Versuchungen des Teufels widerstanden. Und du dich die Geschichte kennst, er wurde in der Wüste mehrfach vom Teufel versucht. Und ihm wurden verschiedene Sachen angeboten, damit er sündigt. Und er hat immer geantwortet mit dem Wort Gottes. Zum Beispiel Matthäus 4, Vers 4, Jesus antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Er nimmt dieses in Anspruch und sagt, nein, ich muss der Versuchung, auch wenn ich jetzt hungrig bin und wenn ich als Gott in der Lage bin, auch diese Steine zu Brot zu verwandeln, ich werde der Versuchung widerstehen. Ich werde dem nicht nachgeben, sondern ich werde tun, was Gott von mir möchte. Und Jesus hat auch gelehrt, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Und Petrus war noch nicht so weit gewesen im Garten Gethsemane. Und er dachte, ich muss mich für Jesus einsetzen. Und zieht sein Schwert. Und will Jesus gegen die ihn festnehmenden Soldaten verteidigen. Und Jesus reagiert mit folgenden Worten. Er sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Ich kämpfe nicht mit Schwert. Wir setzen uns nicht durch, indem wir andere bekämpfen, sondern indem wir geistlich kämpfen, sagen, ordnen unsere Gedanken unter und sagen, ich muss mich nicht bestimmen lassen von dem, was andere denken, was andere sagen, sondern mein Wert ist, wie ein Lied ausdrückt, nicht in meinem Tun, aber auch nicht in dem, was ich erreicht habe, sondern dass ich ein Geschöpf Gottes bin und dass Christus mich erkauft hat durch sein Blut. Das ist, worin mein Wert besteht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Identität nicht daran knüpfen, was wir erreicht haben. Nicht bei diesem Mal auf der Straße, aber beim anderen Mal habe ich Leute so ein bisschen gefragt und habe sie gefragt, das war auch in der Umfrage, einige von euch haben die benutzt diese Woche, da war die Frage drin, was ist für dich der Sinn des Lebens? Und jemand hat mir darauf die Antwort gegeben, meine Arbeit. Und da musste ich nachfragen, zu sagen, ja, was arbeiten Sie denn? Und er hat gesagt, ich bin arbeitslos. Schwierig. Meine Identität ist in dem, was ich tue, aber ich tue gar nichts. Also hast du keine Identität? Oder ist dein Leben sinnlos? Wenn es ist in meiner Figur, in meinem Aussehen, du wirst das nicht über die nächsten 70 Jahre beibehalten können. Aber wenn meine Identität in Christus ist, dann kann mir das kein Umstand dieser Welt wegnehmen. Und dann bin ich in ihm geliebt, angenommen, unabhängig von den Umständen. Und er sagte, kleidet euch in diese Ausrüstung. Und dann, wenn dann Angriffe kommen, wenn du vielleicht auch selber denkst, ich bin so ein Versager, dann zu sagen, halt, warte, wie sieht Gott mich? Es gibt gewisse Sportarten, wo es Noten gibt oder Bewertung gibt, zum Beispiel beim Skispringen oder beim Eiskunstlauf oder so, da gibt es Wertungsrichter. Und für ihre Platzierung ist es völlig unabhängig, wie viel die Leute auf der Bühne klatschen oder nicht klatschen. Wichtig sind nur die Benotung der Wertungsrichter. Vor Gott ist es unabhängig, wie sehr die Leute klatschen oder dich verachten. Wichtig ist, ob wir ihm gefallen haben oder nicht. Und dass wir so leben. Und er sagte, wir sind in einem Kampf, weil alle reißen sich immer drum, unsere Aufmerksamkeit zu kriegen. Und der Teufel möchte uns gerne ablenken, damit wir eben nicht für den Herrn leben und für sein Reich. Wir müssen dieses in Anspruch nehmen. Wie können wir das jetzt, wie sieht das konkret aus? Immer so leicht davon zu reden, zu sagen, ja, aber wie mache ich das? Dazu kommt es jetzt in den Versen 14 bis 17 mit der ganz konkreten Waffenrüstung. Und ich lese ein Stück weiter, dort heißt es dann, Vers 14, so steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Ich mache es einfach stückweise jetzt, das ist der erste Teil. Okay? Also wir kommen jetzt zur Ausrüstung für den Kampf. Und Paulus beschreibt dieses hier, während er selber im Hausarrest in Rom ist, angekettet an einen römischen Soldaten. Also er hat quasi Anschauungsunterricht direkt vor sich. Ja, sagt, okay, ich bin hier an einen Soldaten gekettet, der hat seine Ausrüstung an, okay, aber so sind wir ausgerüstet und er benutzt genau dieses Bild jetzt. Ja. Und er beginnt mit dem Gürtel der Wahrheit. Alles in der römischen Rüstung wird zusammengehalten durch den Gürtel der Wahrheit. Okay. Viele lehnen heute das Konzept der absoluten Wahrheit ab. Aber die Wahrheit ist nicht abhängig von unserem Glauben. Okay? Also ein Mathelehrer macht nach einer Prüfung nicht die Umfrage und sagt, wie viele von euch glauben, dass 3 mal 3 9 ist. Und wenn die Mehrheit für 10 ist, dann ändert er die Wahrheit. Geht nicht. Okay? Sondern da gibt es mathematische Gesetze, die sagen, das ist die Wahrheit. Dabei sind wir uns meistens einig. Aber so viele Leute sprechen heutzutage von einer relativen Wahrheit. Ja, ich habe meine Wahrheit, du hast deine Wahrheit. Ja, die reden dann aber nicht von Wahrheit, sondern von Meinung. Das kann ja sein. Wir haben manchmal unterschiedliche Meinungen und das ist auch okay. Aber die Wahrheit ist die Wahrheit. Und Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da gibt es nur 2 Möglichkeiten. Entweder ist es wahr oder es ist eine Lüge. Ja, aber das ist seine Aussage. Er sagte, seid umgürtet mit der Wahrheit. Das heißt, prüfe, wenn Gedanken bei dir kommen. Ich schaffe das eh nicht. Ist das wahr? Vielleicht zum Teil. Was haben wir am Anfang gesagt? Werdet stark in der Macht seiner Stärke. Manchmal, ich schaffe das wirklich nicht. Aber kann Gott in und durch mich mir helfen, in dieser Situation richtig zu reagieren, das Richtige zu machen und vielleicht auch die Umstände zu ändern? Dann kommt es nicht mehr darauf, was ich kann, sondern was er kann. Und dann gibt es Hoffnung. Deswegen fliehen wir zu ihm. Manchmal sagen die Kinder, ja, so und so hat gesagt, ich sei doof. Oder andere Ausdrücke, aber ich nehme jetzt mal dieses Beispiel. Und meistens frage ich sie, und, stimmt das? Nein! Meinst du das jetzt auch? Habe ich nicht gesagt. Ich habe gefragt, stimmt das? Wenn es nicht stimmt, warum regst du dich so auf, dass die anderen das nicht erkannt haben? Geben wir einer Falschaussage so viel Gewicht, dass wir unsere Selbsteinschätzung und unser Selbstwertgefühl davon abhängig machen, was jetzt jemand anders denkt, wenn das auch noch unbiblisch und verkehrt ist? Oder machen wir es fest und sagen, nee, hier ist, was die Bibel sagt. Wir müssen den Lügen mit der Wahrheit entgegentreten. Jesus sagt, der Teufel ist ein Lügner von Anfang an. Ich glaube, ich habe das drauf. Ja, okay, ich habe den Anfang. Ja, das ist, wo der Teufel zum ersten Mal auftritt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennen Gutes und Böses. Ist das wahr? Nein. Wir werden nicht zu Gott. Hä? Und er lügt von Anfang an. Stellt das vielleicht schön dar, aber es hat die entsprechenden Konsequenzen. Aber damals wie heute glauben so viele, dass ein bisschen Ungehorsam keine Auswirkung hat. Damals dachten das Adam und Eva, ein bisschen ist auch egal. Ja, einmal etwas mitnehmen, einmal nicht ganz die Wahrheit sagen. Es ist ja nicht komplett verkehrt. Ja. Umgürtet euch mit der Wahrheit, sagt, hier ist meine Festigkeit. Weil dann kann ich bestehen, dann kann ich sagen, ja, das ist wahr und hier habe ich ein Fundament, hier habe ich die Wahrheit, auf der ich stehen kann. Wenn wir das beiseite legen, dann haben wir dieses Fundament nicht mehr, dann haben wir nur noch den Sand und dann können wir auch nicht als Zeugen des Evangeliums bestehen. Umgürtet euch mit Wahrheit, prüft, ist das, was mir hier angeboten wird, was das, was über mich gesagt wird, was über die Gemeinde gesagt wird, was über Jesus gesagt wird, was über die Zukunft gesagt wird, ist das wahr oder ist das eine Vermutung? Ist das eine Behauptung? Umgürtet euch mit Wahrheit. Nimm das an und sag, okay, hier ist was, ich weiß, was wahr ist und daran halte ich mich fest. Immer noch Vers 14, das zweite. Bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Nun, gerade wenn wir schon bei dem ersten Teil, wenn wir versagt haben, dann macht der Ankläger uns oft Vorwürfe. Okay. Zu sagen, ach, was bist du für ein Versager? Ja, du hast das nicht getan, du wusstest doch, du hättest das machen sollen. Warum hast du es nicht getan? In Römer 1,17 heißt es, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich muss es in Glauben in Anspruch nehmen, die Gerechtigkeit. Okay. Dieses, du bist zu nichts zu gebrauchen, du solltest dich zurückziehen, du solltest nicht mit auf die Straße gehen, aus dir wird sowieso nichts. Habe ich mir gedacht, das hätte der verlorene Sohn auch denken können, oder? Mein Vater hat mich so reichlich ausgerüstet, der hat mir so viel angeboten und ich bin losgezogen und habe alles vermasselt. Bin im Schweinestall gelandet und selbst da habe ich nicht genug zu essen. Aber er macht sich auf und kehrt zurück zu seinem Vater und sagt, ich habe alles verloren. Mach mich zu einem deiner Diener. Und wenn du die Geschichte kennst, wie reagiert der Vater? Der wartet mit offenen Armen. Ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet. Ich freue mich, dass du zurückkommst. Ich freue mich nicht über die Umstände. Ich freue mich nicht darüber, was du alles durchgemacht hast. Aber ich freue mich, dass du wieder zu Hause bist. Egal, wie weit du vielleicht zwischendurch abgewichen bist, was du vielleicht auch für falsche Entscheidungen getroffen hast. Man steht da und sagt, ich warte. Komm zurück. Nein, ich werde dich nicht verstoßen, wenn du kommst. Wenn du wegläufst, du durchbohrst dich selbst mit vielen Problemen, mit vielen Schmerzen. Aber wenn du zurückkommst, ich bin da und ich nehme dich gerne auf. Und an diesem Brustpanzer der Gerechtigkeit prallen dann die falschen Aussagen ab. Denn, da sollte das eigentlich kommen, es ist nicht unsere Gerechtigkeit. Ja, wenn es angegriffen werden und sagen, Volker, du warst aber nicht gut genug, du warst nicht gerecht genug, dann hat der Feind ja recht. Aber er sagt, zieht an den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ja, was ist das? Es ist seine Gerechtigkeit. Okay? Zu sagen, ja, ich habe verkehrt gehandelt, aber Christus hat mir vergeben. Er hat die Schuld bezahlt. Du kannst mir nichts mehr anhaben. Hier ist mein Freispruch. So viele in Jesus Christus sind, die sind Kinder Gottes. Sie kommen nicht mehr ins Gericht, sondern sind vom Tod zum Leben hinübergegangen. Und ich nehme das in Anspruch. Und wenn dann Anschuldigungen kommen, das heißt nicht, ich blockiere jeden Vorwurf gegen mein Verhalten. Hä? Manchmal muss ich was korrigieren. Aber ich sage, ich habe eine Gerechtigkeit. Nicht meine eigene, sondern eine angerechnete. Die Gerechtigkeit Jesu Christi. Und ich vertraue auf ihn. Und ich nehme das in Anspruch. Und das ist, was ich anziehe. Wenn dann Vorwürfe kommen, zu sagen, wie ich zitiert habe, wie einige Leute gesagt haben, ich bin nichts wert. Warte mal, stimmt nicht. Ich habe hier etwas. Mein Wert ist nicht in wie viel ich kann, sondern ich bin in Christus. Ich bin aufgenommen in sein Reich, in seine Armee. Ich gehöre zu ihm. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, denn sonst werden wir verwundet aufgeben. Also nochmal ganz deutlich, Unsere Behauptung ist nicht, dass wir unschuldig sind, sondern dass Gott uns unsere Schuld vergeben hat. Ja? Und das müssen wir in Anspruch nehmen. Sagen, ich brauche das. Ja, manchmal habe ich Sachen verbockt. Manchmal habe ich verkehrt reagiert. Und ich muss hingehen und ich muss es Gott bekennen und ich muss es denjenigen bekennen, gegen die ich gesündigt habe. Aber wenn daraus mehr kommt, als nur, ich habe hier falsch gehandelt, es, dann zu sagen, stopp, das ja, aber es ist vergeben. Und jetzt ziehe ich seine Gerechtigkeit wieder an. Er hat mich gereinigt und sagen, ich bin angenommen in ihm und das kann mir niemand nehmen. Kleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Vers 15, Ausrüstung ist noch nicht zu Ende. Und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Ja, die Schuhe des Evangeliums. Wir sollen jederzeit bereit sein, das Evangelium weiterzugeben. So heißt es in 1. Petrus 3, Vers 15. Seid jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Nach dem Text, warum fordern die Leute Rechenschaft von euch? Über die Hoffnung in euch. Das heißt, das muss ja irgendwie zum Ausdruck gekommen sein. Er sagte, eigentlich sollen sie an uns als Kindern Gottes Hoffnung sehen. Hoffnung nicht nur, wenn ich eine Beförderung bekommen habe oder eine Anstellung bekommen habe oder gerade Kind bekommen habe oder geheiratet habe oder irgendwas Schönes passiert ist, sondern Hoffnung auch dann, wenn gerade Sachen schiefgegangen sind, wenn es nicht gut aussieht. Und zwar nicht nur ein, ich hoffe, irgendwann wird es mal wieder besser, sondern Christus hält mich fest. Ich bin in ihm geborgen und er ist bei mir, unabhängig was kommt. Denn dann werden Leute sagen, woher nimmst du diese Hoffnung? Weil wenn du sie aus den Umständen nimmst, dann sagen die anderen, entweder verstehe ich, mache ich auch, oder kann ich aber nicht, denn meine Umstände sind nicht so gut. Aber die christliche Botschaft ist ja gerade zu sagen, nein, die Hoffnung ist nicht in uns, sondern in dem Herrn. Und mit dieser Hoffnung dann zwei Sachen. Die Schuhe der römischen Soldaten, die waren unten drunter mit Spikes versetzt. Damit sie eben nicht, auch wenn sie mal auf nasser Untergrund gekämpft haben, dass sie wegrutschen. Weil dann sind sie ein leichtes Opfer. Wenn ein Soldat am Boden liegt, ja, kann er nicht richtig kämpfen. Das heißt, sie sollen darin verankert feststehen, zu sagen, hey, ich habe diese Hoffnung und aus der kann mich keiner umwerfen. Aber auch eine Hoffnung, in der ich zuversichtlich auf andere zugehen kann und sagen kann, hey, es gibt Hoffnung auch für dich. Da ist Vergebung in Jesus Christus. Unabhängig, was bisher mit deinem Leben passiert ist, was in der vergangenen Woche passiert ist. Christus macht dich neu, er vergibt dir deine Schuld und er nimmt dich bei sich auf. Unsere Botschaft ist das Angebot des Friedens mit Gott durch Jesus Christus. Römer 5, Vers 1. Wir sind gerechtfertigt worden aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir dürfen Frieden haben und wir dürfen anderen den gleichen Frieden anbieten. Zuerst Frieden mit Gott. Und wenn wir den empfangen haben, dann können wir auch Frieden untereinander haben. Und wenn dann auch Lebensstürme kommen, können wir auf dieser Zusage fest bestehen. Und wir haben dann diesen Auftrag, als Botschafter das weiterzutragen. Wir haben das letztes Jahr auswendig gelernt. Wir sind Gesandte an Christi Stadt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir haben diese Botschaft untergeschnallt, ja, dass wir damit hinausgehen, um selber standhaft zu bleiben, auch wenn wir in der Öffentlichkeit sind, aber auch um diese Botschaft weiterzugeben. Vers 16. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Der Schild bei den römischen Soldaten war ungefähr mannshoch. Ja, das waren nicht kleine Rundschilder oder irgendwelche Dekoartikel, ja, sondern ein sicherer Schutz vor Beschuss. Und diese waren dann häufig auch noch durchtränkt, weil es damals schon üblich war, mit feurigen Pfeilen zu schießen, zu sagen, naja, wenn ich das Ziel nicht erreiche, kann ich wenigstens alles abfackeln, was sich in den Weg stellt. Und deswegen waren sie durchnässt, damit es nicht Feuer fängt, wenn dann mit Brandpfeilen geschossen wurde. Und im Glauben nehmen wir die Verheißung Gottes in Anspruch. Es ist der Schild des Glaubens. Wir hatten vorher vom Brustpanzer der Gerechtigkeit gesprochen. Es war Christi Gerechtigkeit. Jetzt mit dem Schild des Glaubens. Okay. Was für ein Glauben ist das? Nun, wieder, wenn es persönlicher Glaube wäre, dann würdest du sagen, ja, aber ich tue mir in Umständen gerade schwer zu glauben. Dann habe ich vielleicht nur ein ganz Kleinschild. Ja, aber so ein Kleinschild, der schützt nicht viel. Aber was ist dieser Schild des Glaubens? In Römer 8 steht zum Beispiel eine Zusage. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Okay. Hängt diese Zusage von deinem Glauben ab? Nein. Es ist, was Gott tut, unabhängig, ob du das glaubst oder nicht. Ja, das Gesetz der Gravitation hängt nicht davon ab, ob du es glaubst oder nicht. Auch wenn du nicht an die Erdanziehungskraft glaubst und du aus dem Fenster springst, wirst du trotzdem runterfallen. Aber ich habe das nicht geglaubt. Ja, du hast dann festgestellt, dass es trotzdem funktioniert. Okay? Und diese Zusage, es ist Glaube. Aber es ist nicht mein Glaube, sondern es ist der Schild des Glaubens. Ist, ich nehme in Anspruch, was Gott gesagt hat. Im Glauben sage ich, Gott, du hast gesagt. Und ich berge mich, ich verstecke mich sozusagen hinter diesen Zusagen, die du gemacht hast. Es geht nicht um unseren Glauben, ob ich glaube, dass es einen Ausweg gibt. Oder ob tatsächlich mich nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Oder ob ich nicht vielleicht doch so sehr versündigt habe, dass Gott mich abgelehnt hat. Sondern Gott, du hast zugesagt. Du bist der Schild. Ich nehme den Schild in Anspruch. Aber der Schild ist nicht mein Schild. Er ist dein Schild. Und du gibst ihn mir. Und ich nehme das in Anspruch und ich alle hier, mach einfach das hier an. Dass der König von Assyrien angegriffen hat und gesagt hat, lasst euch von Hiskia nicht darauf vertrösten, dass euch nichts passiert. Ich habe alle anderen Nationen auch schon platt gemacht. Das ist nicht genau sein Wortlaut. Ja, aber ich habe all die anderen Länder auch schon besiegt. Ihre Götter konnten ihnen auch nicht helfen. Warum sollte das bei euch jetzt ausgerechnet anders sein? Und wir lesen, ich will das einmal kurz vorlesen, in 2. Könige 19, da heißt es dann, da nahm Hiskia den Brief aus der Hand der Boten und las ihn. Dann ging er ins Haus des Herrn hinauf und Hiskia breitete ihn vor dem Herrn aus und Hiskia betete vor dem Herrn. Herr Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist es, der da Gott ist, du allein für alle Königreiche der Welt. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Neige, Herr, dein Ohr und höre. Tu, Herr, deine Augen auf und siehe. Ja, höre die Worte Sanheribs, die er gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Es ist wahr, Herr. Die Könige von Assur haben die Nation und ihr Land in Trümmer gelegt und ihre Götter haben sie ins Feuer geworfen, denn sie waren keine Götter, sondern ein Werk von Menschenhänden, Holz und Stein, und sie haben sie verloren gegeben. Und nun, Herr, unser Gott, rette uns doch aus seiner Hand, damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du, Herr, alleine Gott bist. Was hat er gemacht? Er hat gesagt, hier sind die Tatsachen und das ist eine wunderbare Handhabung, kannst du genauso machen. Hier ist die Kündigung, hier ist die Scheidung, hier ist die, was auch immer, die Ablehnung, was auch immer. Hier sind meine Umstände, hier ist du bist nicht versetzt in die nächste Klasse. Hier ist deine Kündigung. Und ich breite sie von dem Herrn aus und sage, Herr, Hier, du hörst und du siehst, was hier da ist. Dankeschön. Du weißt alle Umstände. Greife du ein, damit alle erkennen, du bist es, nicht ich. Manchmal ändert er nicht die Umstände. In dem Fall hat er es getan. Und hat es gesagt, ja, aber Jerusalem werde ich bewahren, weil es meine Stadt ist und weil sie meine Zusage in Anspruch genommen haben, weil sie sich auf mich verlassen haben. Verlasse dich auf den Herrn, nimm den Schild des Glaubens in Anspruch. Vers 17, nehmt auch den Helm des Heils. Der Kopf und die Gedanken werden gesichert durch den Helm der Errettung. Und wenn Zweifel kommen, berufe dich auf Gottes Errettung. In Epheser 2, wir hatten das hier betrachtet, da heißt es, wenn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Ja? Und sie sagen, ja, wenn meine Gedanken verrückt spielen, wenn ich denke, ja, vielleicht ist das aber nicht so, vielleicht haben die anderen doch recht, zu sagen, Helm aufgesetzt, Gott, du hast zugesagt, du hast versprochen, du hast dein Wort gehalten. Wenn Zweifel kommen, bin ich wirklich errettet? Denke an Gottes Bedingungen, aus Gnade durch Glauben, glaube ich. Wenn du glaubst, hast du die Bedingungen erfüllt. Und er sagt zu, wenn wir ihm vertrauen, dann sind wir seine Kinder. Wir hatten vorhin schon Römer 8, nichts und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Wir dürfen das in Anspruch nehmen. Und lass mich darauf nochmal die Betonung legen. Hier heißt es, nehmt auch den Helm des Heils. Nicht produziert einen Helm des Heils. Macht euch selber einen Schutz. Sondern nehmt den, den Gott gewährt, in Anspruch, setzt ihn auf und lasst die Angriffe daran abprallen. Und ein letztes, und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Die Waffe für den Nahkampf, das Wort Gottes. Wir können uns auf sein Wort verlassen. Und für mich ist es bemerkenswert, das war mir bei diesem Teil nochmal so aufgefallen, weil viele von euch, für mich auch, sagen, ja, das habe ich schon mal im Kindergottesdienst gehört. Waffenrüstung des Glaubens kann man immer so schön wunderbar veranschaulichen. Ja. Aber er sagt hier, und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Und viele Leute heute trennen die beiden und sagen, entweder Geist oder Wort. Aber er sagte, das Schwert des Geistes, die Kraft des Geistes ist das Wort Gottes. Können die beiden nicht auseinander dividieren. Der Geist wirkt durch das Wort Gottes, denn er hat es inspiriert. Könnt es dort sehen in 2. Petrus 1, Vers 21. Und wer soll es gebrauchen zu unserer Verteidigung sagen, dieses ist, was Gottes Wort sagt. Aber wir müssen uns im Gebrauch des Wortes üben, damit wir auf Schicksalsschläge richtig reagieren können. Die anderen Sachen, die kannst du einfach anziehen. Daran brauchst du nicht viel Bewegung, nicht viel Übung. Den Helm setzt du auf und damit musst du nichts machen. Du musst nicht den Kopf in eine gewisse Richtung bewegen, damit der Helm funktioniert. Du setzt ihn auf, schnallst ihn an, gut ist. Schwert musst du lernen zu üben. Und das Wort Gottes müssen wir lernen anzuwenden. Nimm dir einen Bereich vor, wo du sagst, hier weiß ich, habe ich Probleme. Lerne, was Gottes Wort dazu sagt und nimm es in Anspruch. Übe dich darin, hinter diesen Zusagen dich zu verstecken, das Wort Gottes zu gebrauchen, anzuwenden, zu sagen, nein, das ist nicht wahr. Hier ist, was Gott gesagt hat. Und ich bin in ihm geborgen und er liebt mich, selbst wenn mich andere vielleicht nicht lieben. Kein Soldat würde sagen, ich habe keine Zeit, die Waffenrüstung anzulegen. Jedenfalls nicht vor dem Kampf. Ja. Und wir sollen dieses anwenden. Wir sollen es in Anspruch nehmen, damit wir in den verschiedenen Umständen, in denen du vielleicht gerade bist, nicht umgehauen werden, nicht erschlagen werden, sondern sagen können, ja, die Umstände sind vielleicht im Moment schwer, aber Gott ist treu und er hilft mir zu bestehen. So konnte Paulus am Ende seines Lebens sagen, in 2. Timotheus 4, Verse 7 und 8,
Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Dann denkst du, ja toll. Aber das war Paulus. Und er war ein Missionar und er ist hinausgereist. Er war Apostel. Klar, der kriegt seine Belohnung. Aber was ist mit mir? Ich habe noch einen Teil ausgelassen. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Wir dürfen es in Anspruch nehmen und sagen, Herr, du hast es verheißen, ich nehme es in Anspruch und so kannst auch du bestehen. Unabhängig, was dein Problem ist. Und vielleicht sagst du, ja, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Wir sind jetzt auch gleich nach dem Gottesdienst gerne noch bereit, ein Gespräch zu führen. Seelsorgegespräch zu führen, wo du deine Situation schildern kannst. Wir können in Gottes Wort schauen, zu sagen, was sagt Gott dazu? Wie kannst du in den Umständen bestehen mit Gottes Hilfe? Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, hab du Dank für die Waffenrüstung, die du uns gibst. Und du stellst sie uns quasi hin und sagst, hier bitte, nehmt es in Anspruch, zieht es an, so werdet ihr geborgen sein. Nicht beschützt vor Angriffen, aber beschützt im Angriff. Ja, Versuchungen kommen. Ja, Verleumdungen kommen. Ja, Konflikte kommen. Aber wir haben Frieden mit Gott in Jesus Christus. Und du hilfst uns. Und du kannst uns verändern. Dass auch wir anders reagieren. Dass wir nicht bleiben, wie wir gewesen sind. Dass wir nicht als Verletzte reagieren, sondern als Beschützte. Herr, wir brauchen das so sehr. Wir wollen auf deinem Fundament stehen bleiben. Und du weißt, was jeder Einzelne im Moment durchmacht. Du kennst die Herausforderung, seien es gesundheitliche, seien es familiäre, seien es finanzielle, was auch immer. Herr, nimm du dich der Umstände an und hilf, dass wir die Ausrüstung, die du uns gibst, wirklich in Anspruch nehmen. Und dass wir hier alle einzeln und auch als ganze Gemeinde stehen bleiben können in der Waffenrüstung Gottes. So bitte ich in Jesu Namen.
Seid stark in dem Herrn.